Guten Morgen und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Ja, guten Morgen. Warum guten Morgen? Nun, ich halte mich jetzt hier heftig dran, damit ich noch am Samstag vor der Sachsenwahl hier meine Gedanken zur Sachsenwahl bringe. Nun, warum nicht für Brandenburg? Nun, Brandenburg ist ziemlich gegessen. Das wird rot-rot-grün werden und die haben alle, dass ihnen so schlecht wird, dann wählen sie die sozialen Parteien oder angeblich sozialen Parteien und geht ihnen nochmal schlechter. Ja, also irgendwas haben die nicht verstanden. Mein Spruch lautet immer, die Roten sind schuld, wissen Sie. Ich bin kein Freund der AfD. Gleich vorneweg kriege ich hierfür immer heftig Bashing, wenn ich das sage. Von dem einen Teil der Leute, von den anderen Leuten kriege ich dann Beifall. Ja, die einen sind laut, die anderen sind lauter. Und heute geht es um die spezielle Position der AfD in Sachsen, was eine Hochburg der AfD ist. Und ja, in Brandenburg sind die mittlerweile auch schon ganz schön stark geworden, aber liegen noch, ich möchte mal sagen, 3-5% hinter Sachsen zurück. Die Besonderheit an dieser Wahl ist, dass sie das politische Geschehen in Gesamtdeutschland beeinflussen will. Es wird einen Ruck geben, weil hier etwas zustande kommt, was nicht zustande kommen sollte, was nicht zustande kommen darf und was also sowas von dumme Wähler bedeutet. Also wie gesagt, ich bin hier nur der Überbringer der Nachrichten und wie heftig das ausgehen wird und in was für Probleme wir da reinlaufen werden. Das wird also krass und kann man ganz deutlich sagen, es ist im Prinzip das Versagen der normalen Politik, die wir haben, die sich, nicht der Politik, der normalen, regierenden Politik, die sich um das Wohl der Bevölkerung nicht kümmert. Ob das nun ein eingebildetes Wohl oder ein absolutes Wohl ist, ob die alle nur ängstlich sind und man auf der einen Seite die Ängste befördert, auf der anderen Seite die Ängste negiert, warum auch immer. Der Bürger fühlt, wir sind eine voll emotionalisierte Gesellschaft. Es geht nicht mehr um Fakten, es geht nur noch, wie haben sie sich dabei gefühlt und so. Und jetzt auf einmal fühlen die Menschen etwas, was sie nicht fühlen sollen. Und jetzt wird es schwierig. Wer sich also mit Sachsen noch nicht, wer hier also tief im Westen zu Hause ist und sich mit Sachsen noch nicht beschäftigt hat, hier also jetzt die Zusammenstellung der letzten 5 Wahlumfragen, die finden wir wunderbar auf wahlrecht.de. Link finden Sie wie immer in der Beschreibung zu diesem Video. Und hier habe ich nun die 5, die blende ich Ihnen jetzt mal hier unten irgendwie ein. Schauen wir mal, wie ich das hinbekomme. Und da sieht man am Datum in der zweiten Spalte, unten das Ältere, oben das Neueste, wie diese Umfragen gemacht wurden. Diese Spalten, die sich um die Anzahl an Stimmen oder an Befragten hier richten, die habe ich mal weggelassen. Das ist nämlich blamabel wenig. Das geht von 700 bis 1400 oder waren es maximal 1600 Befragten. Und daraus etwas rausrechnen zu wollen, komplett schwierig. Es gibt dort Analysen von Wahlforschern, die sagen, bei diesen Umfragen hat man bei den kleineren Parteien Schwankungsbreiten von 3-4%. Also so genau ist es überhaupt nicht. Und deshalb gehen dann die Institute nachher hin und haben dann den dicken Daumen und bewerten. Und sagen, aha, wir hatten das und das noch ans Skandälchen und das kam über die Medien und deshalb gehen wir da ein Prozent rauf, obwohl die Umfrage ein Prozent weniger ergeben hat. Aber unser Educated Guess geht in diese Richtung. Also da ist es krass, wie zum Teil gewürfelt diese Zahlen sind. Und wir sind dann am Ende immer sehr überrascht, wenn am Wahlabend dann auf einmal was anderes dabei rauskommt. So. Aber fairerweise muss man sagen, so weit liegen sie nicht von weg. Hängt auch immer so ein bisschen daran ab, was für ein Institut fragt, denn die haben auch immer eine schwarze oder rote Mütze auf. Interessant deshalb für mich, wenn man diese Umfragen mittelt. Nun schauen wir mal hier an die Forschungsgruppe Wahlen. Die ist also sehr, ich glaube, ZDF-lastig, also da ein bisschen CDU-lastig. Die INSA, die wird von der BILD beauftragt. Die war in der Vergangenheit eine der jüngsten dieser Umfrageorganisationen. oder Institute, die war anfangs AfD-lastig. Ich glaube, die hat sogar dann einen Chef, der sich dafür bekannt hat oder dazu bekannt hat. Auch ein bisschen schwierig. Infratest DIMAP, das ist das ARD, glaube ich. Ne? Bin mir, schaue ich zu wenig, also finde ich nicht aus. Und dieses FB Zablicki, das ist eine Umfrage von der Leipziger Volkszeitung, wohl da eine regionale Umfragegröße. Und jetzt schauen wir uns mal an, was hier an Werten gekommen ist bei der CDU zwischen 28% und 32%. Eine Schwankungsbreite von 4%. Interessanterweise Tendenz leicht aufwärts, wobei am 27.8. bei der INSA 29%, also relativ weit unten, und dann am 9. zwei Tage später 3% hoch. Und ja, da sieht man, da wird auch tatsächlich gewürfelt. Ne? So, dann die SPD, da schaut es schlecht aus, aber so richtig. Aber hat sich jetzt wohl in den letzten zwei Tagen wieder um 0,5% erhöht. Auch hier weit in der Schwankungsbreite drin. Je größer die Partei, umso sauberer die Vorhersagen. Ne? SPD ist nur eine kleine Partei mittlerweile. Die Roten sind schuld. Sodass also hier die Schwankungsbreite tatsächlich größer sein könnte. Dann kommen die Grünen, die hübsch konstant zwischen 10 und oder um 11% liegen, mit einem Ausreißer runter und einem Ausreißer rüber. Dann die FDP, die einfach bei 5 steht. Und da habe ich also einen ganz schweren Verdacht, dass hier die entsprechenden Umfrageleute hergehen und sagen, es ist so dicht an 5 oder drüber oder drunter, wir trauen uns nicht, wir schreiben da 5. So, dann kommt die Linke zwischen 14% und 16%. Und dann kommt die AfD mit Werten von 24% bis 26% in den letzten Tagen, 24,5%, 25%. So, das sind nun die Zahlen, die wir hier sehen. Und dann gibt es noch eine sehr wichtige Spalte, und zwar hinten die sonstige. Denn die kommen nicht über die 3%-Hürde draus. Wahrscheinlich nicht. Freie Wähler könnten es vielleicht schaffen, aber sieht nicht so aus. Und da sieht man zwischen 4% und 7%, die hier also dann wegfallen. Und wenn man nichts weiß, macht man Mittelwert. Und jetzt habe ich aus diesen 5 Umfragen, etwas mehr als der letzten Woche, habe ich mal die Mittelwerte gebildet. Und da sehen wir jetzt bei der CDU 30%, bei der SPD 8,1, 11,2 bei den Grünen, glatte 5 bei der FDP, 15 bei den Linken, 24,9 bei der AfD und 5,8 bei den Sonstigen. So, das lassen wir jetzt mal sacken und denken mal drüber nach, wie kann man denn jetzt hier Mehrheiten bilden? Wo kommt man denn dann hin? Und da darf man nicht so ganz einfach sagen, zählen wir zusammen und schauen, wer über 50 hat. Dann schauen wir nämlich hin und finden nur eine einzige Konstellation, die über 50% kommt. Das ist die CDU und die AfD zusammen. Oh, oh. Die AfD hat eine ganze Menge abtrünniger CDUler drin und die hassen sich wie die Pest, weil ja, die Abtrünnigen haben halt die Bedeutung der CDU massiv geschwächt. Das ist genauso wie die Linken, die sich aus der SPD abgespalten hatten. Da hatten die SPD auf diese Linken einen ganz großen Zorn und der hat sich immer noch nicht auf Bundesebene gelegt. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Jetzt nicht nur auf die Roten, auch auf die Schwarzen, Blauen da gedacht. Es ist also irgendwann an der Zeit, dass jetzt nicht nur auf Länderebene Koalitionen zwischen Roten und Linken passieren, der SED-Nachfolgepartei. Ja, die nannte sich dann erstmal von der SED, ging es dann zur PDS, die Partei des Demokratischen Sozialismus. Dann gab es dann so eine, Wahlalternative soziale Gerechtigkeit. Oh, stolz, dass mir das eingefallen ist. Das war die Abspaltung im Westen von der SPD und die hat sich dann mit der PDS zusammengeschlossen und das sind die Kommunisten. Ne? So. Die werden also auf der Seite auch nicht geliebt, aber man sieht, wie sie das hübsch hässlich in Berlin und in Brandenburg in den Boden fahren. Also ja, also die schaffen das miteinander, wir schaffen das. So. Die AfD ist noch nicht so weit. Die ist erst ein bisschen später gekommen und die Berührungspunkte zur CDU sind noch extrem knapp. Aber die zwei zusammen schaffen es auf 54,9%. Wenn man das jetzt mal so richtig diskutiert, dann heißt es, der Wählerwille will CDU und AfD sehen. Schickt euch, packt euch zusammen. Ah, Teufel, Weihwasser und so weiter. Geht überhaupt nicht. Gut, mit so einigen Teilen der AfD sollte man auch nicht. Ne? Da gibt es so einen völkisch-nationalen Teil in der AfD. Nee. Aber es gibt einen Wirtschaftsflügel in der AfD. Da könnte was gehen. Wenn jetzt die AfD hinginge und sagt, wir trennen uns da mal von dem rechten Rand, ne? Hören wir mal auf damit, dann geht es vermutlich bei der NPD, die momentan, ich weiß nicht, auf 2% oder so in Sachsen steht, geht es dann da auf 5 oder 7 hoch? Die waren doch schon mal im Bayerischen Landtag, ne? Ja, ich glaube schon. Im Sächsischen Landtag. Ich komme auf Bayern, weil ich hier in Bayern wohne. Ne? Aber die AfD würde damit affiner für Teile von der CDU werden und von Teilen vielleicht durch die Wirtschaftsliberalität auf dem Wirtschaftsflügel von der FDP. So, also aus meiner Sicht, wenn sich die AfD von ihrem rechten Rand trennen würde, hätte sie eine echte Chance, hier dann koalitionsfähig mit der CDU zu werden. Aber so sehe ich das nicht. Ne? Also gar keine Chance. Und im tiefsten Inneren sage ich auch, stimmt, das sollte man nicht machen. Ne? So, wie hoch ist denn jetzt die absolute Mehrheit oder die Prozentzahl, die man braucht, um die absolute Mehrheit zu bekommen? Nun, jetzt muss man von den 50, von den 100%, muss man die 5,8% abziehen der sonstigen, die nicht reinkommen. Und den verbleibenden Rest, den muss man durch 2 teilen und da kommt man auf 47,1%. Das ist die Marke, die erreicht werden muss. Durch irgendeine Koalition, wie auch immer. Jetzt schauen wir uns mal an, die groß gehypte R2G-Rot-Rot-Grün-Koalition, wie sie in Berlin und in Brandenburg am Laufen ist. Und die kommen zusammen ja auf 34,3%. Die machen da kein gutes Bild. Also die sind weit abgeschlagen. Sachsen hat sich von den Roten und den Grünen getrennt. Ne? So. Dann sagen wir, okay, es sieht ja so aus, als ob im Bund es schwarz mit grün werden könnte. Oder grün mit schwarz, so wie in Baden-Württemberg. Ne? Könnte ja auch passieren. Zählen wir die zwei zusammen, kommen wir auf 41,2%. Das ist noch 5,9% von der Mehrheit entfernt. Ja, also da fehlt es ganz weit. Schwarz-Grün kann es nicht werden. So große Wahlveränderungen kurz vor der Wahl wird es nicht geben. Also das kann überhaupt nicht funktionieren. Und jetzt zählen wir mal CDU, Grüne und FDP zusammen. Das war ja das, was in Berlin angedacht war. Und die Sondierungsgespräche, Achtung, es waren keine Koalitionsverhandlungen, es waren Sondierungsgespräche, die von den Medien hochgehypt wurden, als wären es Koalitionsverhandlungen. Die Sondierungsverhandlungen damals sind in Berlin gescheitert. Und zwar an Fragen, wo der Herr Lindner mit dem Nachgeben der CDU an dieser Stelle nicht klar kam. Und dann hat er gesagt, jo, schaut so aus, als ob es nichts würde. Und dann haben sie im Prinzip einen Tag vorher haben sie schon gewusst, sie machen es nicht mehr. Und dann haben sie am nächsten Tag gewartet und haben dann gesagt, nee, wir ziehen den Stecker, wird nicht. Wie wird es denn in Sachsen werden? CDU, Grüne und die FDP. So, jetzt schauen wir uns das mal an, zählen das zusammen. 46,1%. Reicht nicht. 46,2%. Da fehlen 0,9%. Nun, 0,9% sind an Schwankungsbreite drin. Dass die alle an der Ecke in dieselbe Richtung gehen, weiß ich nicht. Also wird ein bisschen schwierig, auch für CDU, Grüne und die FDP zusammen, so sie denn überhaupt zusammenfinden würden. Und die FDP ist ja so eine digitale Partei an dieser Stelle, so 0 oder 1, drin oder draußen. Und da hier die ganzen Wahlumfragen hier geraten haben und einfach die auf 5% gesetzt haben, ist die Chance, dass die auf 4,9 kommen, durchaus gegeben. Und dann, tja, ist noch nicht mal diese Option da, weil die FDP einfach nicht drin ist. Ne? Gut, dann sackt die absolute Mehrheit nochmal um 2,5% ab zu den jetzigen Rechnungen. Dann sind wir dann auf 44, irgendwas. Also da muss man dann nochmal neu rechnen, wie es dann da ausgeht. Und die wahrscheinlichste Koalition aus meiner Sicht, die es geben wird, wird CDU, SPD und Grüne sein. Das ist natürlich ein Hammer. Denn das bedeutet, dass die Leute CDU gewählt haben und SPD und Grüne Regierungsinhalte bekommen. Denn zwei Parteien, auch wenn sie vom der Bedeutung her deutlich unter der CDU, dem CDU-Anteil sind, dennoch werden sie überproportional viele Ministerposten verlangen, im Prinzip einen mehr jeweils, und es wird zu einer grünen und zu einer roten Politik kommen, was der CDU-Wähler nicht gewollt hat. So, was bedeutet das für die CDU? Die wird das nächste Mal verlieren. Massiv. Das werden sie dann auch bis zur nächsten Bundestagswahl nicht vergessen haben, die Sachsen. Die SPD wird sich dann dem Vorwurf ausgesetzt sehen, wir müssen, sie würde an ihren Posten kleben, um alles Mögliche an der Macht bleiben. Jetzt müsst ihr doch mal in die Opposition gehen, zu euch finden und mal wieder aufbauen und nicht einfach so an den Ministerposten und an den Töpfen der Macht hocken und sich daran laben. Also da müsste was dran gehen. Allein die Grünen würden sagen, jo, endlich haben wir Regierungsmitverantwortung, wir können etwas bewegen und so weiter. Also die Gewinne aus so einer Konstellation würden die Grünen sein. Ne? Ob das für die CDU langfristig die richtige Entscheidung sein wird? Ja, das weiß ich jetzt nur nicht. Ne? Also, hochinteressante Geschichte, wobei es hierzu noch ein kleines Anekdötchen an dieser Stelle gibt. Anfangen möchte ich mit dem Jahr 2007 in Wiesbaden bei der Oberbürgermeisterwahl. Googeln Sie sich das mal durch. Da hat die SPD verpasst, die Liste einzureichen. Ihren Kandidat, wie hieß der damals, Rot oder so, und konnte nicht gewählt werden, Liste war nicht eingereicht. Ja, so ist Wahlrecht, da gibt es einen Termin und wenn man zu blöd ist, den zu halten, dann war es das. Ne? Die AfD war an dieser Stelle jetzt ein bisschen schlauer, die hat also den Termin nicht verpasst, aber sie hat die Kandidaten auf der Wahlliste nicht in einem Rutsch aufgestellt, sondern in zweien. Es hat eine Wahlliste gegeben von 1 bis 18, Position 1 bis 18, eine zweite Wahlliste von 19 bis 61. So, zwei Kandidaten wurden sowieso aus irgendwelchen Dingen gestrichen, die waren wohl nicht so ganz demokratiefähig, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich weiß es nicht wirklich, also bitte hier mir nicht böse Nachrede unterstellen. Jedenfalls wurden die von der Liste gestrichen. Um nun einen von der Wahlliste zu streichen, muss schon was sein. Ne? Warum sie ihm da das passive Wahlrecht dann aberkennen. So, und jetzt ging es hin, sind die erste Liste 1 bis 18 gilt, die andere Liste weg. Aufschrei ohne Ende. Ganz klar. Und die Sache ging natürlich vors Gericht, vors Sächsische Verfassungsgericht. Da wurde dann, also die Wahlleiterin war stur, ne, wie sich das so gehört, AfD endlich ausgebremst. Und dann ging das vor Gericht. Und das Gericht hat dann im Prinzip entschieden und gesagt, ja, die Zusammensetzung des Landtags muss den Willen des Volkes entsprechen. Und wenn das jetzt nicht kann, wenn das jetzt nicht geht, dann ist das im Prinzip verfassungswidrig und es muss jetzt zugelassen werden. Allerdings hat man jetzt nicht bis 59 zugelassen, sondern aus irgendeinem Grunde irgendwie bis 30. Auch das hat ein Geschmäckle, weiß ich nicht warum, aber hat man dann bis 30 zugelassen. Also entweder oder wäre es für mich gewesen. Aber wenn man jetzt diese 24,9% von der AfD im Verhältnis zu den 126 Sitzen im Sächsischen Landtag anschaut, dann entspricht das 31,3 Mandaten. Und jetzt haben die nur 30 Kandidaten. So, das heißt 1,3, also entweder einer oder zwei fehlen. Kann man nicht besetzen. Auch hier wieder Cassandra Rufe, Schiebung, Betrug und so weiter. Aber alles halb so schlimm. Die Sachsen müssen halt jetzt, wenn sie ihre AfD-Leute in der entsprechenden Menge im Parlament sehen wollen, müssen halt direkt Mandate bringen. Und somit ist diese Diskussion hier an dieser Stelle oder das Nichtzulassen von diesen Listen war beste Wahlkampfhilfe für die AfD. Wie blöd muss man sein, ne? Alle oberste Titel, die einen sagen, ach wunderbar, können wir zeigen und so weiter. Und die anderen haben es nicht begriffen, dass jetzt Menschen sagen, wenn ihr die so unfair ausbremsen wollt, dann wählen wir die, ne? Also ich halte das für grob schwerfällig, straffällig, nein, Schwachfug. Sich hier so zu exponieren, um über irgendwelche Winkelzüge da Dinge zu verhindern, so wie der Herr Johnson das Parlament auf Urlaub schickt. Das ist ein Winkelzug, den hast du nicht gesehen. Ne? So halte ich also für ziemlichen Schwachfug, weil es einfach jetzt erst recht bei den Leuten verursacht. Ne? Und das kann nicht der Sinn und Zweck der Sache sein. Wir haben es ja an der demokratischen Wahl zu tun. Gut, die Aufstellung von Listen, wie demokratisch die ist. Seilschaften nicht nur im Osten, auch im Westen. Bei diesen Parteilisten, da kommt nur der drauf, der entweder den ordentlichen Bückling kann, den anderen Zucker in den Wertesten bläst, oder der die gehe sofort ins Ziel, gehe nicht über los, ziehe nicht 4.000 ein. Nein, wer also hier die besten Beziehungen hat, ist auf diesen Listen drauf. Ne? Gut, wer sehr basisdemokratisch wählt, der hat dort Listen, die wirklich dann die besten Ergebnisse bei den Bürgern erzielen werden und nicht die hier Seilschaften transportieren und sagen, der Bürger wird schon wählen. Ne? So, und bei den angedachten 28 Direktmandaten, die die AfD wohl bekommen wird, sind 10 dabei, die auch auf der Liste dieser ersten 30 stehen. So, das heißt, hier ist locker und die fallen dann raus und dann ist locker Platz für alle zu besetzen und diese 32 Sitze, was immer sie dort kriegen werden, werden sie an dieser Stelle dann auch packen. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, wie die Wahl in Sachsen ausgeht.